Wenn sich einer in der Schweiz gross nennen kann, dann kann es nur einen geben. Unser Roger National. Ich weiss nicht, seine Emotionen, er ist, glaube ich, der einzige Mann, der brüllen darf. Öffentlich, vor der TV, sichtbar für alle. Ich persönlich denke vielleicht eher, er hat uns Männer beigebracht, zu den Emotionen zu stehen. Aber er ist einer der Grossen, legendär, seine Sieg, wie auch seine Emotionen nach der Niederlage, wie auch gestern. Was macht es aus, dass der Roger Federer ein Grosser ist, ein Vorbild? Vielleicht seine Hartnäckigkeit, auch wenn es nicht so gut läuft, weiter dran zu bleiben am Tennis. Seine Treue zu seiner Ehefrau Mirka. Oder vielleicht, soweit ich informiert bin, er ist bis jetzt befreit von Klatsch in der Presse. Macht ihn das gross? Was macht es aus, dass in unserer Gesellschaft irgendjemand gross ist, der Beste? Vielleicht der meiste Follower auf Twitter, Instagram oder Facebook? Also ich habe gelesen, es gibt Personen, die mehr Follower haben als Deutschland Einwohner. Das sind übrigens 8 Millionen, 80 Millionen oder noch mehr sogar. Also nicht gerade wenig. Was macht aus, dass in unserer Gesellschaft jemand gross ist, der Beste? Irgendwie steckt es doch in uns. Wir wollen alle gross sein. Der Beste. Vielleicht der Beste im Sport. Oder wenn wir nicht der Beste im Sport sind, dann vielleicht der beste Koch. Oder, ja, Koch ist auch schwierig, oder? Dann vielleicht der beste Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht in irgendetwas wollt ihr doch der Beste sein. Das Blöde ist nur, immer wenn wir irgendwo der Beste sind, dann entdecken wir auch, irgendjemand anderes ist noch besser. Wenn ich mein Leben betrachte, dann habe ich immer Anerkennung. Das hat es ausgemacht, weil irgendwie hat sich bei mir der Gedanke eingeschlichen, du kommst erst Anerkennung über, wenn du auch was bist, wenn du etwas erreicht hast, wenn du etwas gemacht hast. Und ich weiss nicht, vielleicht hat sich bei euch auch der Gedanke eingeschlichen, ich bin erst geliebt, wenn ich auch was bin, wenn ich was erreicht habe. Wir sind mitten in der Predigtreihe von Gott geschaffen, wertvoll, einzigartig und geliebt. Wenn wir das glauben, dass wir von Gott geschaffen sind, ist unsere Identität in Gott verankert. Und er liebt dich so, wie du bist. Nicht nach dem, was wir gemacht haben, was wir jetzt gerade machen oder zukünftig noch tun werden, sondern er liebt dich, wie du bist. Aber das bedeutet eigentlich für uns, dass wir unsere Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft nicht davon abhängt, ob Menschen uns zujubeln oder was Menschen über uns denken, sondern was Gott über uns denkt. Und Gott steht da mit offenen Armen. Er liebt dich. Also, faktisch heisst das, es ist uns egal, welches Auto unser Nachbar fährt. Es ist egal, was Leute über uns denken. Ja, ist nicht ganz so einfach. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist es etwas anderes. Es ist uns egal, wie viele Freunde ich auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo habe. Ich liebe die Bibel und die Bibel nimmt kein Blatt vor das Maul. Oder sie unverblümt, gibt sie einfach eine Botschaft weiter. Und auch die Sehnsucht von uns Menschen. Und die Jünger sind wieder mal unterwegs und haben einen riesen Streit. Und auch bei ihnen geht es darum, wer ist eigentlich der Größte, der Beste? Ist es vielleicht der Petrus, der wortstarke Jünger? Oder ist es der Johannes, der Liebe, der zur Brust von Jesus liegen? Oder der Andreas, der erste Jünger? Wer ist der Beste? Und sie haben richtig gestritten. Und ich lese euch Geschichte aus Lukas 22, Vers 24 bis 27. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten, und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn der Höhergestellte? Der, der am Tisch sitzt, oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Ich finde es spannend, so einen Bibeltext näher beobachten und genau hineingehen, was da eigentlich passiert. Oder? Das ist ja ein richtiger Streit aufgekommen. Und die Frage ist an Jesus angebracht worden, nicht irgendwie in Schweizer Höflichkeitsform durch die Blume, sondern richtig südländisches Temperament. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Jüngern richtig laut zu und her gegangen ist. Und wie reagiert Jesus auf den rechthaberischen Streit? Er macht ihnen keinen Vorwurf. Er macht den Jüngern keinen Vorwurf und er sagt auch nicht: Sind ihr so blöd? Warum macht ihr das überhaupt? Sondern er macht ihnen keinen Vorwurf. Und wenn wir den Kontext mit einbeziehen, wir wissen nicht genau, wenn der Streit aufgekommen ist. Ist übrigens nicht der erste Streit, den die Jünger hatten über diese Frage. Aber es war von der letzten Stunde von Jesus tot. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus ist 3 Jahre mit seinen Jüngern umeinander gewandert, hat sie gelehrt und gehalten und kurz vor dem Tod fangen sie an darüber zu diskutieren, wer jetzt der Größte ist. Haben sie eigentlich nichts verstanden in dieser 3 Jahre göttlichen Ausbildung? Ist mir versucht zu sagen. Auf der anderen Seite musste ich ein bisschen schmunzeln. Die Jünger haben genau die gleiche Sehnsucht wie wir. Sie wollen auch die Größten sein. Sie wollen Anerkennung vor Jesus. Und das macht die Bibel für mich so wahr, weil sie nicht weltfremd ist, sondern von der Welt spricht. Versucht mal zu verstehen, in welcher Lage sich Jesus befunden hat. 3 Jahre lang ist er mit diesen Jüngern unterwegs. Und kurz vor dem Tod fangen sie an zu streiten. Sein Erbe, die Botschaft, die er vermittelt hat, sollten sie weiterführen. Und dann so etwas. Ich weiß nicht, aber ich hätte ihm vielleicht sofort gesagt: Hey, geht's noch? Das dürft ihr sicher nicht machen. Doch Jesus macht keinen Vorwurf. Wir merken, dass nicht nur der Judas, der Verräter, Jesus betrübt hat, sondern auch alle anderen Jünger, die irgendwie einen rechthaberischen Streit anzetteln haben wollen. Es macht mir Mut, mit wie viel Liebe und Geduld und Barmherzigkeit Jesus auf die Jünger zugeht. Denn genau so wird er auch dir begegnen. Er macht dir keinen Vorwurf. Er macht dir keinen Vorwurf, wie du dein Leben gelebt hast. Und er beginnt eine seelsorgliche Antwort und macht ein Beispiel, das an den Jüngern sehr bekannt ist. Da steht: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Wenn man in dieser Geschichte ein bisschen nachlässt, wo die Jünger gelebt hat, dann ist es tatsächlich nachgewiesen, dass es Könige gegeben hat, die den Zunamen hatten, Wohltäter. Also das griechische Wort haben sie eigentlich als ihres Wort benutzt. Also man hat dann unseren Bundesrat nicht nach dem Vornamen angesprochen, sondern eben nach Wohltäter oder Fürsorger, Barmherzige. Also die Jünger haben sofort verstanden, was Jesus da gesagt hat. Aber Jesus hat einen scharfen Gegensatz gemacht. So sollt ihr nicht sein. Also da geht es nicht um den Zunamen, den sie nicht zulegen sollen, sondern vielmehr um den rechthaberischen Streit, um die Macht. Es geht nicht allein um Menschen in Leitungsfunktionen, sondern wir alle haben die Sehnsucht nach dem Größten zu sein. Und darum geht es uns alle etwas an, was Jesus da sagt. Und er wendet das Prinzip an, das für alle Menschen gilt, die sich der Familie Gottes angeschlossen haben. Und wenn wir Jünger von Jesus sein möchten und ihm nachfolgen wollen, dann können wir nicht auf der einen Seite machthungrig sein und auf der anderen Seite uns noch von den Menschen bejubeln lassen und uns Wohltäter nennen. So sollt ihr nicht sein. Der Größte unter euch soll sein wie der Geringste und der Vornehmste wie ein Diener. Also fällt euch etwas auf bei dieser Aussage. Es ist irgendwie schon noch speziell, weil tatsächlich gibt es im Reich Gottes Grosse und Kleine. Er hat nicht gesagt, dass es keine Grosse gibt. Also er hebt die Relation nicht auf. Doch er definiert sie 180 Grad anders, als sie von den römischen Herrschern die Definition kennen. Der Vornehmste, wer will nicht schon der Vornehmste sein? Wer will nicht schon der Beste sein? Der sagt Jesus, der soll ein Diener sein. Dienen, naja, wir haben es heute Morgen schon ein bisschen gehört, in unserem Breitengrad, in unserer lieben Schweiz. Dienen ist jetzt nicht so etwas, was wir gerne machen, weil es setzt uns irgendwie in ein Abhängigkeitsverhältnis. Und irgendwie von jemandem abhängig sein, wenn wir nicht. Wir wollen frei sein, wir wollen Freiheit haben. Und das irgendwie mit Dienen geht das nicht. Das ist mir irgendwie mit Dienstverständnis, Dienstverhältnis und es ist irgendwie nicht möglich und die Freiheit wird eingeschränkt. Je mehr ich die Bibel lese und je mehr ich den Jesus verstehe, erkenne ich, dass er meine Freiheit nicht einschränken möchte, sondern mich erst recht in die Freiheit führen möchte. Jesus fordert uns auf zum Dienen, für einen anderen zu leben, einem anderen einen Vorrang zu geben, aber das nicht aus sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit, sondern als Dank für die Zuwendung, die Gott uns geschenkt hat, aus Barmherzigkeit. Und darum habe ich eine Frage an euch. Kann es sein, dass ein Mensch nicht Freiheit gewinnt, indem ihm möglichst viele Menschen zujubeln, sondern vielmehr in dem, dass er für andere da ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir Freiheit so definieren, dass uns Menschen dienen, dann sind wir ja abhängig von denen. Aber wir sind nicht abhängig, wenn wir für andere da sind. Warum hat eigentlich die Jünger die Botschaft von Jesus so gut verstanden? Nicht, weil er rhetorisch begabt war oder super hat können reden, wertvolle Rede können halten, sondern weil er es vorgelebt hat. Es kommt die Szene, wo steht: Wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt oder der ihn bedient? Menschlich gesehen ist ja logisch. Der, der am Tisch sitzt, der hat es geschafft. Der sitzt am Tisch, die anderen bedienen ihn. Oder die Mama versorgt Kind. Der hat es geschafft. Der ist der Beste, der ist der Größte. Und Jesus doppelt gerade noch an. Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ja, gehört man die Jünger murmeln, oder? Durch den Text, ja, logisch, klar. Der ist der Größte, der hat es geschafft. Und ich kann mir vorstellen, dann ist plötzlich ganz ruhig geworden. Weil Jesus hat gesagt, ich bin unter euch wie der Diener. Unglaublich, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Zuerst macht er ihnen keinen Vorwurf, obwohl sie 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen sind und am Schluss noch so einen Streit anzettelt, wer der Größte ist. Die Frage hat ihn sicher traurig gemacht und betrübt. Er hat nicht nur erwähnt, dass der Größte sich nicht wohltätige Machthaber nennen soll, sondern ein Diener ist. Und das finde ich unglaublich aussagestark. Jesus zwingt seine Jünger nicht. Obwohl er kurz vor dem Tod ist, zwingt er seine Jünger nicht. Jesus hat vorgelebt, dass er eben genau nicht wie die Machthaber ist. Dass er genau anders ist. Und Jesus sagt, ich bin unter euch wie der Diener. Nicht irgendein Diener, sondern der Diener. Und der Diener, wo der Jünger die Füße gewaschen hat. Und der Streit ist wahrscheinlich kurz bevor die Fußwaschung war, aufgekommen. Und Jesus hat selber ein Beispiel gemacht und hat seinen Jüngern gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, so tut danach. Das ganze Leben von Jesus war ein Dienst für andere. Er hat vorgelebt, dass er anders ist als Machthaber und hat sich von niemandem Wohltäter nennen lassen. Sondern er hat es vorgelebt und Menschen haben durch die Handlungen gesehen, dass er eigentlich der wahre Wohltäter ist. Und der Höhepunkt von seinem Dienst war das Ereignis am Kreuz. In Matthäus 20, Vers 28. Da lesen wir, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an dem anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zur Erlösung für viele hinzugeben. Jesus hat seinen Dienst, sein Leben für dich gemacht. Wir haben es vorher gesungen, er starb am Kreuz für mich. Großer Gott, du hast dich klein gemacht, Jesus. Du starbst für mich und riefst, es ist vollbracht. Wie ein Lamm nahmst du es auf dich. Also alttestamentliche Perspektive. Früher hat man die Schuld vom ganzen Volk müssen auf ein Tier legen. Und Jesus ist sozusagen das Opferlamm. Darum singen wir das Lamm. Denn Jesus nahm all meine Schuld und hat mich gerettet. Wunderschöner Text. Glaubst du, dass auch Jesus mit seinem Leben dir dient hat? Er sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Okay, wir haben es vielleicht verstanden. Der Größte ist der, wo der Kleinste ist oder der, wo auch dient. Aber dienen, wie funktioniert das? Ich muss mein ganzes Leben abrackern, mein eigenes Leben wegwerfen und einfach für den anderen da sein. Ganz schön anstrengend. Ich bitte euch, den Gedanken gerade wieder zu verwerfen, die Arbeitsperspektive abziehen wie ein Kleid und wegwerfen. Und ich möchte euch ermutigen, dass es nicht um vordergründige Arbeit geht, sondern um die innere Haltung. Und wenn wir eine innere Haltung haben, dann können wir gar nicht anders, als anderen zu dienen wollen. Ich rede von Demut. Demut ist ja für uns Schweizer auch nicht gerade ein einfaches Wort. Ich möchte einfach von Anfang an klarstellen, Demut heisst nicht Unterwürfigkeit. Und Demut heisst auch nicht, ich laufe den ganzen Tag mit gebucktem Rücken durch die Gegend umeinander. Das ist auch nicht Demut. Was ist denn Demut? Demut hat im Grunde mit dem Verhältnis von Gott und uns Menschen zu tun. Der Paulus sagt, dass wir in Christus weder Jude, Grieche, Sklave, Freier, Schweizer, Deutsche, was auch immer wir für Nationen da drin haben, wir sind alle gleich vor Gott. Und wenn wir erkennen, dass wir alle gleich vor Gott sind und uns nicht zusteht, uns irgendeinen Wert selber zulegen und irgendeinen Rang, dann leben wir in Demut. Wer in Demut lebt, der lebt nicht auf Kosten von anderen und versucht, seinen vermeintlichen Anspruch durchzusetzen. Demütig heisst, mit dem egozentrischen Denken aufzuhören und die Zukunft in Gottes Hand legen. Cornelia Jaya Balasingham hat das wunderschöne Bild von heute gezeichnet und es ist sehr ausdrucksstark und passt auch super dazu. Sie hat gesagt, dienen beginnt mit Hingabe. Wie sich Jesus hingegeben hat, so dürfen wir uns auch Gott hingeben. Und ich frage mich, wie kommen wir eigentlich zu einer demütigen Haltung? Weil dienen, das kann man ja irgendwie antrainieren. Oder Eltern können ihren Kind zeigen, wie man dient. Das kann man trainieren und irgendwie lernen. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man dienen kann. Erstens, man macht es aus selbstzentrischen Anliegen. Man möchte dienen, dass die anderen dann mir auch mal helfen. Oder? Das haben wir ja gern, oder? Ich mache dir was, aber dann machst du mir auch etwas. Oder wir lernen am Beispiel von Jesus selbstlos anderen dienen und erwartet keine Gegenleistung. Und wir machen es aus Dankbarkeit und Liebe gegenüber unserem Gott. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ich, Lukas, erkenne, dass ich ein Sünder bin. Wenn ich erkenne, dass ich vor Gott gar nichts bringen kann. Dass ich es nicht verdient habe, das Heil noch irgendwie Gnade von Gott irgendwie erwerben kann. Dann lerne ich nach und nach, dass ich sündiger bin, als ich jemals könnte glauben. Aber, und das Aber ist riesig, durch Jesus Christus bin ich mehr geliebt, als ich jemals hätte hoffen können. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ich sage den Satz noch mehr und auch gern. Und jetzt schaut ihr euren Nachbarn an, schaut ihn an, schaut euch gegenseitig an und wisst ihr was? Bei ihm ist es genau gleich. Auch er oder sie ist sündiger, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Und sie kann nichts dafür, dass sie von Gott gerettet ist. Nichts. So wie ich. Aber, und das Aber ist riesig. Von Gott sind wir mehr geliebt. Von Jesus Christus sind wir mehr geliebt, als wir je hätten uns vorstellen können. Aber das ist nicht nur für mich, sondern auch für den Nachbarn. Und wenn ich das verstehe, dann möchte ich doch den anderen in die Pfanne hauen. Sondern ich weiß, ich bin selber sündiger als der. Wenn wir verstehen, wer wir eigentlich von Gott sind und erkennen, dass wir nichts verdient haben, dass Gott die Gnade uns geschenkt hat, obwohl wir Gott ständig mit Füßen treten, obwohl wir eigentlich von Gott gar nicht wissen wollen, liebt er uns, vergibt uns unsere Schuld. Dann werden wir wirklich frei. Dann werden wir frei von Neid. Dann ist uns doch egal, ob der Nachbar einen Porsche fährt. Dann ist es doch egal, ob der andere ein schönes Haus hat, sondern wir freuen uns sogar, dass er ein schönes Haus hat und helfen ihm sogar noch, das Haus zu bauen. Wenn jemand gut musizieren kann, dann fördern wir ihn bei Musik. Wenn jemand gute Gastfreundschaft ist, dann helfen wir ihm und freuen uns daran und sind doch nicht neidisch, dass er so eine gute Gabe von Gott geschenkt bekommen hat. Und ich freue mich so für so viele Gaben in dieser Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass ihr euch so einsetzen könnt, dass ihr eure Gaben entfalten dürft. Was hat Jesus da mit seinen Jüngern gemacht? Wenn wir so leben, dann wird jedem Streit und jeder Rechthaberei die Luft genommen. Philipper 2. Ihr kennt es wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann streichet es euch fett in eurer Bibel an. Philipper 2. Vers 2. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, in der Herrlichkeit Gottes, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Liebe Gemeinde, was macht uns zum Unterschied zu einem anderen Verein, zu einer anderen Gruppe von Leuten? Was macht uns den Unterschied aus? Ich glaube, das ist der Unterschied. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die eine Gemeinschaft sein, die strahlt, die anders ist, mit einer demütigen inneren Haltung gegenüber dem anderen. Und in der nächsten Sonntag, in der Predigtreihe, geht es noch mehr um Dienst. Es geht für den Dienst in der Gemeinde, Dienst in der Welt und den Dienst in der ewigen Zukunft. Und ich freue mich, diese Aspekte auch noch zu vertiefen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst, obwohl du uns ganz genau kennst. Und wir danken dir, dass du uns vergisst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde dürfen lernen, dass der andere, das Gegenüber, genauso sündig ist wie ich, aber auch genauso geliebt und genauso beschenkt von dir. Herr, lass uns eine Gemeinschaft sein in Liebe miteinander, wo wir einander dürfen höher achten, damit du verherrlicht wirst. Amen.